Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche, meinem Podcast. Und heute widme ich mich mal wieder einem sehr, sehr interessanten Thema aus dem regulatorischen Segment. Dieses regulatorische Segment, das ist ja häufig immer sehr, sehr trocken und viele Kryptoinvestoren wollen sich eigentlich auch damit gar nicht so richtig auseinandersetzen. Das ist ähnlich wie mit steuerlichen Themen. Das macht man halt relativ ungern. Aber es ist eben etwas ganz, ganz Entscheidendes, weil nur wenn die Regulatorik weiter voranschreitet in der Kryptowelt, in der Kryptoökonomie, dann entsteht Rechtssicherheit. Und nur wenn Rechtssicherheit entsteht, dann werden auch die großen Global Player in diese Märkte einsteigen. Das beste Beispiel ist eben die USA, wo eben hier im regulatorischen Segment seitens der US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC die Rahmenbedingungen dafür geschaffen worden sind, dass große Vermögensverwalter wie BlackRock, wie Fidelity, wie Templeton, wie Van Eck, wie Bitwise und so weiter eben diese Bitcoin-Spot-ETFs auflegen konnten und somit jetzt oder seit damals eben institutionelle Investoren wie Banken, Family Offices, Vermögensverwalter, Pensionskassen, Versicherungskonzerne die Möglichkeit haben, in einem regulierten Rahmen, in einem sicheren, in einem rechtssicheren regulatorischen Umfeld in Kryptowährungen zu investieren. Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Vergleichbares wird ja auch auf noch besserer Ebene aus meiner Sicht in der EU geschaffen, nämlich durch diese MiCA-Verordnung. Also ein Regelwerk, ein umfassendes Regelwerk, das eben definiert, was müssen Kryptoanbieter, Wallet-Anbieter eben leisten, um hier eben Zulassungen und Lizenzen zu bekommen. Und somit wird eben diese Kryptoökonomie auf eine ganz, ganz hohe Stufe gestellt und integriert eben auch in das bestehende Finanzsystem. Das wird jetzt natürlich auch von vielen immer kritisch gesehen, weil man immer sagt, oh Gott, Regulierung, Überwachung, die wollen Kryptowährungen totregulieren. Das ist aber ein Trugschluss, weil es einfach nicht der Fall ist. Staaten werden Kryptowährungen lieben, weil in der Blockchain auf alle Ewigkeit alles dokumentiert sein wird und ganz, ganz klar nachvollziehbar ist. Besser wie jedes Bankkonto, besser wie Bargeld natürlich. Also Staaten sind daran interessiert, Kryptowährungen zu regulieren, weil sie haben dadurch die Möglichkeit, es zu überwachen aufgrund der Blockchain-Technologie. Und das ist eben ein Trugschluss, so ein Mythos. Der Bitcoin ist anonym und der wird genommen für illegale Aktivitäten, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und so weiter. Das mag ja in Teilbereichen in der Vergangenheit gegolten haben, aber durch diesen regulatorischen Rahmen werden eben Leitplanken klar definiert, dass man sehr, sehr unintelligent sein müsste, Kryptowährungen für terroristische Zwecke oder für Geldwäsche und in Zukunft auch für Steuerhinterziehung herzunehmen, weil es schlicht nicht mehr möglich sein wird. Und diesem Themenfeld der Regulatorik muss man sich deswegen auch öffnen als Investor und das Ganze eben auch beachten, sowohl aus rechtlicher, formaljuristischer Sicht mit Blick auf das geltende Kryptorecht, ein ganz, ganz junges Rechtssegment und natürlich parallel dazu auch mit Blick auf das Steuerrecht. Und deswegen ist es mir immer auch ein ganz, ganz großes Anliegen, in meinen Berichten hier mal immer die Lampe, die Taschenlampe reinzuhalten, um hier eben auch mal zu sehen, welche Fallstricke werden auch in Zukunft kommen für diejenigen Kryptoinvestoren, die noch bei irgendwelchen Kryptobörsen, die nicht reguliert sind, in Takatuka-Land sage ich immer, also im Ausland, auf den Seychellen oder irgendwo in der Karibik oder irgendwo in Asien, in Südostasien, bei dubiosen Kryptobörsen und Wallet-Anbieter ihre Kryptowährungen halten, die werden irgendwann mal große Probleme bekommen, diese Kryptowährungen zurückzubekommen bzw. zu deklarieren, also ihren Rechtsanspruch zu dokumentieren, weil sie eben im Graubereich sich aufhalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben als Kryptoinvestor auch heute schon schaut, dass man seine rechtlichen Hausaufgaben erledigt, aber dass man seine regulatorischen Rahmenbedingungen, die gelten in dem Land, wo ich mich befinde, also wo ich meinen rechtlichen, meinen steuerlichen Wohnsitz habe und eben auch diese Steuerthematik beachte. dann fährt man eben viel besser, als wenn man sagt, oh, ich bin ja super schlau, ich verstecke meine Kryptowährungen irgendwo in der Wallet, keiner hat hier irgendwo einen Blick rein. Ja, aber dann bin ich irgendwann mal eines Tages in der Zukunft ganz, ganz alleine und kann nur noch mit ein paar Nerds meine Kryptowährungen austauschen, weil ich mich in einem Graubereich befinde. Und in Zukunft sind Kryptowährungen nur noch relevant, wenn sie weiß sind, wenn sie deklariert sind, wenn sie mit Mittelherkunftsnachweisen eben unterlegt sind. Und das ist eben etwas ganz, ganz Entscheidendes, dessen man sich bewusst sein muss. Deswegen, diese Themenbereiche wie die Landkarte oder die Weltkarte der Kryptolegalität, das ist auch etwas ganz, ganz Interessantes, wenn man sich das ab und zu mal anschaut. Es gibt eine sehr interessante Internetseite, die jetzt nicht so bekannt ist, die heißt coin.dance, also coin wie die Kryptowährung coin und dann .dance, das englische Wort für tanzen. Wenn Sie sich diese Kryptowährungsseite mal anschauen, da gibt es eben auch einen Bereich Politics und Opinion, und in diesem Bereich, in diesem Segment Politics und Opinion, finden Sie eben eine Weltkarte und eine tabellarische Aufstellung von Kryptowährungen, von Ländern, in denen eben Kryptowährungen legal sind, also in denen sie bereits legalisiert sind, in dem es eben schon rechtliche Rahmenbedingungen gibt. Und es gibt eben, die sind auf dieser Karte grün definiert. Es gibt dann eben auch Länder, die gelb sind, also wo Kryptowährungen Restriktionen unterliegen. Da gibt es zwei ganz, ganz wichtige Volkswirtschaften, in denen das der Fall ist. Das sind nämlich Indien und China. Und dann gibt es eben auch Länder, die rot definiert sind, in denen Kryptowährungen verboten sind. Diese Länder, das sind aber volkswirtschaftlich und auf globaler Ebene vollkommen vernachlässigbare Länder. Also das interessiert niemand, außer ich wohne jetzt natürlich in so einem Land. Dann ist es für mich natürlich schon interessant, weil ich dann ein großes Problem habe als Kryptowährungsinvestor. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendwelche Zuhörer hier habe, die in diesen Ländern wohnen. Also das sind Afghanistan, Algerien, Bangladesch, Bolivien, Pakistan. Ja gut, bei Pakistan könnte es durchaus auch mal, bei Pakistan natürlich nicht, habe ich jetzt verwechselt. Mit Paraguay, Entschuldigung, also Pakistan, Republik Mazedonien und Vietnam. Also natürlich ist da jetzt keins Länder dabei, wo ich jetzt davon ausgehe, dass hier ich Leser oder Zuhörer habe, die dort lesen, also erleben. Also nochmal, Afghanistan, Algerien, Bangladesch, Bolivien, Pakistan, Mazedonien und Vietnam. Dort sind Kryptowährungen heute noch illegal, sie sind eben verboten. Aber das sind eben vollkommen vernachlässigbare Länder. Ja, und dann gibt es eben noch grau hinterlegte Länder auf dieser Weltkarte, auf dieser Krypto-Legalitäts-Weltkarte von coin.dance. Und das sind eben Staaten, wo weder eine Legalität besteht noch eine Illegalität, sondern wo einfach noch überhaupt keine regulatorischen Rahmenbedingungen getroffen sind. Und wenn Sie sich diese Weltkarte mal anschauen, dann werden Sie eben feststellen, dass der große Kontinent, der eben grau hinterlegt ist, Afrika ist. Das heißt also, in Afrika gibt es eben noch keine Regulatorien dahingehend. Aber es ist eben so, dass Afrika ein hochinteressanter Kontinent in der Zukunft sein wird, vor allem auch aus demografischen Gesichtspunkten. Es gibt dort enorm große, bevölkerungsreiche Staaten, wie beispielsweise Nigeria. Und es heißt eben auch im Umkehrschluss, dass Afrika eben ein ganz, ganz großes Adaptionspotenzial, also ein Anwendungspotenzial hat, ein Wachstumspotenzial hat in der Zukunft, um Kryptowährungen zu adaptieren, das deutschsprachige Wort dahingehend. Und hier natürlich großes Potenzial eben besteht. Deswegen ist hier auch eine große Chance zu sehen für die Zukunft, dass wir ein großes Kryptowachstum auch seitens Afrika haben werden, wenn dieser Kontinent einmal eben auch prosperiert. Und dieser Kontinent wird eben früher oder später auch in unsere Welt noch besser integriert werden müssen. Und im Jahr 2020 habe ich hierzu schon eine sehr, sehr interessante Analyse gelesen, nämlich eine Studie von Arcane Research, und die hat den Titel The State of Crypto Africa. Und die ist wirklich hochinteressant, eben sich auch mal durchzulesen, weil da wird eben auch klar, wie technologisch affin eben Afrika ist. Also die Afrikaner, viele afrikanische Staaten haben ja das große Problem, dass sie eben unbanked sind, viele Menschen. Also es ist nicht selbstverständlich in unserer Welt, dass man zu einer Bank geht und ein Bankkonto eröffnet, dass man sich eine App herunterlädt und bei einer Neobank oder beim Fintech-Unternehmen ein Bankkonto eröffnet. Für uns in der westlichen Welt ist es was ganz Normales. Man geht zu einer Bank und bekommt ein Bankkonto. Es gibt aber Staaten in Afrika, die teilweise zu 80-90% der Menschen keinen Zugang zur Finanzwelt haben. Also die haben keinen Zugang zum Banking, zur klassischen Finanzwelt. Entschuldigung. Und hier besteht natürlich jetzt die große Chance, das durch die voranschreitende Technologisierung, durch die Blockchain-Technologie, auch durch Kryptowährungen und natürlich durch den DeFi-Space, also durch dezentrale Finanzanwendungen, ein großes Wachstumspotenzial besteht, dass eben viele Afrikaner, also Menschen in Afrika, eben dann die Möglichkeit haben, auch mit ihren geringen Einkommen, die sie haben, also im unteren Dollarbereich, im einstelligen Dollarbereich teilweise, auch an dezentralen Finanzdienstleistungen mitzumachen, wie sie beispielsweise über die Blockchain von Ethereum in einer großen Vielzahl eben auch möglich sind, und einen Zugang zu haben zu Investments oder auch zu Renditepotenzialen, indem sie eben Lending, Staking und all diese Möglichkeiten im DeFi-Bereich in Anspruch nehmen. Also hier wird eben auch ein ganz, ganz großes Wachstumspotenzial bestehen, mit Blick eben auf die Weltkarte, ja, der Kryptolegalität, dass eben in Afrika hier noch alles grau hinterlegt ist, derzeit eben noch keine Rahmenbedingungen sind. Aber die Afrikaner eben im technologischen Bereich sehr fortschrittlich schon sind. Diese ganzen Handy-Banking-Funktionen beispielsweise sind dort schon seit Jahren sehr fortgeschritten, weil es da ja natürlich keine Bankeninfrastruktur gibt, sondern so ein Smartphone oder ein Handy zu früheren Zeiten ist eben der einzige Zugangsweg in die Welt der Digitalisierung und natürlich dann eben auch derartiger Banking-Services, weil man braucht eben Internet, ein Smartphone und man braucht Strom, und dann hat man diesen Zugangsweg. Und auch diese Infrastrukturen, also zumindest Internet darzustellen, Strom darzustellen und dann eben auch eine Smartphone-Infrastruktur, da sind die Menschen natürlich schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und deswegen sind Kryptowährungen, Blockchain-Technologie, diese dezentralen Finanzdienstleistungen sehr geeignet, ideal geeignet eben, um Afrika hier einen großen Schub eben in der Zukunft zu geben und somit auch ein Wachstumspotenzial für Kryptowährungen. Also auch aus dieser Sichtweise entsteht hier großes Potenzial in einem Kontinent, der unbanked ist, in einem Kontinent mit sehr, sehr vielen Menschen, mit hohem Bevölkerungswachstum, mit sehr attraktiven demografischen Strukturen in Relation zu unserer alten Welt, zu den Industrieländern. Und das wird aus meiner Sicht eben auf die kommenden Jahre ein weiterer Booster sein, eben für die Kryptoökonomie rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Ja, das mal zu dem Thema. Und dann habe ich es ja schon gesagt, es gibt natürlich auch im asiatischen Raum zwei große Länder, wo Kryptowährungen derzeit restriktiv behandelt sind. Dazu zählt eben Indien als große Volkswirtschaft und bevölkerungsreiches Land und allen voran natürlich China. Und aus China, das ist auch interessant, kommen jetzt eben auch sehr, sehr positive Signale, weil arg viel schlechter kann es in China und Indien nicht werden, wie man dort Kryptowährungen behandelt. Das heißt, sollten sich diese beiden großen Volkswirtschaften Kryptowährungen einmal öffnen, dann entsteht eben hier auch ein gigantisch großes Adaptionspotenzial, Adoption-Potenzial und natürlich auch ein Wachstumspotenzial dann für Kryptowährungen. Und interessant ist eben jetzt zu sehen, dass hier eben ja sehr, sehr deutliche Signale eben aus China kommen, und zwar durch die Sonderverwaltungszone Hongkong. Also ist vielleicht auch manchmal gar nicht mehr so bewusst. China besteht natürlich aus dem Festland China und es gibt zwei bekannte Sonderverwaltungsregionen, SVRs nennt man die. Das eine ist Macau. Macau hat früher zu Portugal gehört und ist dann erst im Jahr 1999, glaube ich, eben zurückgegeben worden an China. Und die andere, weit bekanntere Sonderverwaltungsregion ist natürlich Hongkong. Hongkong hat eben bis zum Jahr 1997 zum British Empire gehört, also war eine Kronkolonie Großbritanniens und wurde dann im Jahr 1997 eben zurückgegeben an China. Ja, und diese beiden Regionen, diese beiden Sonderverwaltungsregionen, Macau und Hongkong, haben eben eigenständige Rechte. Sie haben eine hohe Autonomie jetzt, außer jetzt in Bezug eben beispielsweise auf Fragen wie Außenpolitik oder Verteidigungspolitik. Da stehen sie natürlich ganz, ganz klar unter dem Schirm von China. Aber in finanziellen Bereichen beispielsweise gibt es diese große Autonomie. Und deswegen ist es jetzt sehr interessant, dass eben die sogenannte SFC, das ist das Pendant zur SEC aus den USA, also die Wertpapieraufsichtsbehörde in den USA, das ist die SFC in Hongkong, der Gegenpart, die Securities and Futures Commission, und die hat jetzt eben in dieser Woche die Zulassung erteilt, dass auch in Hongkong Finanzprodukte in Form von ETFs auf Bitcoin und Ethereum herausgegeben werden können auf regulatorischer Basis. Und das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Effekt. Der ist jetzt natürlich in der Welt der Unruhen, die wir derzeit natürlich auch haben, Verwerfungen an den Kryptomärkten aufgrund des Angriffs vom Iran auf Israel, dann der Gegenschlag. Da ist natürlich eine große geopolitische Sorge ausgebrochen. Deswegen, derartige Entwicklungen sind derzeit von der Geopolitik total überlagert. Dann auch das Bitcoin-Halving steht natürlich weitaus stärker im Fokus. Aber für die Zukunft ist das was ganz, ganz Entscheidendes und ebenso wichtig bzw. vergleichbar relevant wie die Zulassung eben der ETF-Anträge in den USA. Und man kennt jetzt natürlich die Namen BlackRock, Fidelity, VanEck, Templeton. Die kennen wir alle, da kann man sofort sagen, okay, das sind die großen US-amerikanischen Vermögensverwalter. Es gibt es aber natürlich auch in China auch, domiziliert auch teilweise über Tochtergesellschaften eben in Hongkong. Und die heißen eben China AMC, Harvest Global oder Bosera. Aber die sind jetzt natürlich bei uns nicht bekannt. Und diese großen Vermögensverwalter eben aus Hongkong, die haben eben die Zulassungsanträge für diese asiatischen China-Hongkong-ETFs eingereicht auf Bitcoin und Ethereum, auch wiederum Spot-ETFs, also keine Future-Produkte, sondern physisch hinterlegte Produkte. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz bedeutender Schritt, der auch in den kommenden Wochen, Monaten und natürlich auch Jahren jetzt genau zu beobachten ist, weil hinter diesen Vermögensverwaltern stehen natürlich gigantisch große Assets under Management, also Vermögenswerte, die die verwalten. Und jetzt ist natürlich, oder jetzt wird natürlich interessant zu beobachten sein, ja, wie viel Volumen fließt jetzt aufgrund dieser chinesischen Vermögensverwalter aus Hongkong eben in den Bitcoin und Ethereum? Und wie reagiert jetzt China? Also wird sich China vielleicht noch stärker Kryptowährungen öffnen? Und aus meiner Sicht wird das eben in Zukunft der Fall sein. Also China und auch Indien werden sich Kryptowährungen öffnen müssen, weil eben die Kryptowelt, Blockchain-Technologie in allen Staaten, in allen großen relevanten Staaten eben reguliert worden ist und hier eben Adaptionspotenzial und Wachstumspotenzial, Innovationspotenzial und zahlreiche Anwendungen für Kryptowährungen sowohl in der Finanzwirtschaft als auch in der Realwirtschaft entstehen. Und wenn ich mich das natürlich als Staat hier außen vor lasse und blockiere das Ganze, dann laufe ich auch Gefahr, dass ich einen großen Zukunftstrend komplett verpasse. Das wäre wie, wenn ich mich vor vielen Jahren als Staat gegen das Internet gewehrt hätte und hätte gesagt, in meinem Staat wird das Internet nicht eingeführt. Ja, dann habe ich natürlich in der digitalisierenden Welt einen großen Nachteil. Und genauso wird es auch sein mit der Blockchain-Technologie, mit dem Web3, mit dem Metaverse, Bitcoin, Ethereum und Co. Wenn ich das nicht adaptiere, also hier eben verschlafe, dann werde ich die Welt der Tokenisierung verschlafen. Und die Tokenisierung ist eben eine Welle, die im Zuge der Digitalisierung immer wichtiger wird. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eben ja unerlässlich, dass sich diese Staaten, China und Indien, auch weiter öffnen werden. Und nach meiner Einschätzung sind die Entwicklungen, die wir jetzt eben derzeit sehen, in Hongkong durchaus als chinesisches Pilotprojekt auch für Kryptowährungen zu bewerten. Und das ist natürlich äußerst positiv. Und hier wird es eben auch in Zukunft dann weiter positive Effekte aus meiner Sicht geben. Das heißt also, in einer mit Kryptowährungen im regulatorischen Bereich durchaus schon gesättigten Welt, weil eben regulatorische Rahmenbedingungen in allen großen Volkswirtschaften bestehen, mit Ausnahme von China und Indien, ist das eben ein großes Potenzial. Diese beiden Länder plus ein gesamter Kontinent, nämlich Afrika. Und das ist eben ein weiter großes Adaptionspotenzial. Und wenn diese Entwicklungen auch weiter voranschreiten und zusätzlich Kryptowährungen auch in bereits entwickelten Staaten, wo es regulatorische Rahmenbedingungen schon gibt, weiter wachsen werden, wie den USA, wie in europäischen Ländern, dann ist es eben natürlich als sehr, sehr positiv zu bewerten und für uns als Kryptoinvestoren auch dahingehend ein Signal, dass wir eben auf dem richtigen Weg sind, dass wir eben auch in einer Welt leben werden, die nicht nur digitalisiert, sondern auch in Zukunft immer stärker tokenisiert. Und da möchte man oder sollte man eben nach meiner Einschätzung eben dabei sein. Und hier zeige ich Ihnen eben im Rahmen von CryptoX praxisnahe, sichere, weil rechtssichere Mittel und Wege fortlaufend in meinen Wochenausgaben. Ja, das von meiner Seite aus zu dieser sehr, sehr interessanten regulatorischen Thematik. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Restwoche und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Bis dahin alles Gute und viele Grüße aus Mallorca. Ihr Markus Miller.